Manche unter uns lebten schon, als John F. Kennedy am Anfang der 60er Jahre Präsident von USA wurde. Bei seinem Amtseintrittsrede rief Kennedy die Amerikaner dazu auf: Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Dies wurde zu einem seiner berühmtesten Aussagen. Vergleicht das mit Wahlkampagnen heutzutage. Ich habe ein paar Zitate oder Slogans, also Wahlsprüche gesucht diese Woche. Zum Beispiel: Mehr für dich, besser für Deutschland. Fleiß muss man wieder im Geldbeutel spüren. Wohlstand braucht ihre Stimme. Du willst es besser? Dann wähl besser. Es fällt auf, dass es vor allem um unsere Rechte, um unsere Privilegien, um unsere Ansprüche geht. Dagegen werden Aspekte wie Verpflichtung und Verantwortung kaum thematisiert oder wenn dann kleingeschrieben. Anspruchsdenken durchdringt gefühlt alles zurzeit. Es gibt häufig Umfragen, wo gefragt wird, ob man denkt, dass es ein bestimmtes Problem in unserem Land gibt und die Mehrheit sagt ja. Und dann wird in Folge gefragt, ob man selbst bereit ist, etwas dafür zu tun. Da findet man keine Mehrheit mehr. Auch unsere Beziehungen sind von Anspruchsdenken geprägt. Warum gehen viele Freundschaften, viele Beziehungen, Familien, Ehen auseinander? In vielen Fällen liegt es darin, dass wir nicht mehr daraus bekommen, was wir meinen, uns zusteht. Oft fragen wir gar nicht nach, was unsere Verpflichtung, was unsere Verantwortung ist. Geschwister, Freunde, ist es nicht auch oft so in unserer Beziehung mit Gott, in unserer Vorstellung, in unserer Perspektive über unsere Beziehung mit Gott? Denken wir nicht oft rein, was kann Gott für mich tun? Dagegen erlauben wir uns nicht die Frage von Gott, was werdet ihr für mich tun? Wir haben in den letzten Wochen viel über Gottes wunderbare Verheißungen und einseitigen Bund gehört. Wir haben darüber nachgedacht, dass er der ist, der uns sieht und uns annimmt. Er ist der, der uns reichlich segnet. Das alles ist vollkommen wahr und wir dürfen uns dadurch riesig ermutigen lassen und uns darüber sehr freuen. Aber dabei sollen wir nicht vergessen, dass die Beziehung mit Gott eine echte Beziehung ist. Was meine ich damit? Jede gute und gesunde Beziehung ist eine Zweibahnstraße-Beziehung, wenn man will, wenn man so will. Ja, sie geht mit Privilegien und Verpflichtungen einher, gegenseitige Privilegien und Verpflichtungen einher. Es ist auch so mit dem Bund mit Gott, mit dem Bund mit Gott. Und das zeigt unsere heutige Predigtstelle aus 1. Mose 17. Gott erneuert seine Zusage an Abraham und bindet sich mit einem Bund an Abraham. Dieses wunderbare Privileg kommt aber mit Verpflichtungen für Abraham und seine Nachkommen. Gott lehrt uns damit, auch wir, dass wenn wir ihm gehören, wir ihm ganz gehören. Wir sollen ihm ganz hingegeben und verpflichtet sein. Und er verdient diese Hingabe, denn unendlich viel hat er sich uns verpflichtet und uns hingegeben. Lass uns in diese Stelle einsteigen. Erstens sehen wir in den ersten 8 Versen, der Bund bindet. Der Bund bindet. Abraham ist nun 99 Jahre alt, das lesen wir in Vers 1. Seit 24 Jahren ist er auf Gottes Ruf hin von seiner Heimat aufgebrochen und ins Land Kanaan gekommen. Also seit 24 Jahren lebt er dort. Die Geburt von Ismael, seinem Sohn durch Hagar, liegt auch einige Jahre her, nämlich 13 Jahre. In der Zeit gab es wohl Funkstille zwischen Gott und Abraham. Endlich erscheint Gott ihm jetzt wieder. Er stellt sich vor als Gott der Allmächtige, in anderen Worten, der Gott, der souverän ist und alles tun kann, was er sich vorgenommen hat. Abraham hat das große Privileg, diesen Gott, diesen allmächtigen Gott, als seinen zu kennen und zu nennen, sein Gott zu nennen. Aber damit geht eine Verpflichtung einher, das kommt gleich im Vers 1 vor. Er soll in Gottes Wegen wandeln und untadelig leben. Mehr dazu später, das wird weiter ausgefaltet später. Zuerst aber bettet Gott diese Aufforderung in dem ein, was er für Abraham tun wird. Und bevor wir weitermachen, das ist ein wichtiger Punkt. Alle Verpflichtungen des Glaubens sollen wir einbetten in dem, was Gott für uns getan hat und weiterhin tut. So rum funktioniert es. Ja, was Gott tut, und wir reagieren drauf. Und so erinnert Gott nochmal Abraham, was er alles für Abraham tut und tun wird. Erstens sichert Gott Abraham nach so langer Zeit Funkstille, dass er seinen Bund nicht vergessen hat. Das steht weiter dazu. Vers 2. Abraham soll auf jeden Fall eine große Nation werden. Die Betonung hier liegt auf der Größe seiner Nachkommenschaft. Hier in Vers 2 steht, über allen Maßen. Hier, Gott ist kein Politiker, der nach seinem Wahlsieg in Bezug auf seine Wahlversprechen zurückrüdern muss. Gott sagt nicht, die Umstände haben mich jetzt gezwungen, jetzt anders zu handeln als versprochen. Ihr werdet das ja verstehen. Vielmehr legt er oben drauf. Schaut Verse 4 und 5. Er sagt, Abraham soll nicht nur Vater eines großen Volkes werden, sondern viele Völker. Und der Begriff in der Originalsprache ist noch lebhafter. Er sagt, eine Menge, eine Schar von Völkern soll Abraham werden. Und dann in Vers 6 verspricht Gott ferner, dass er ihn sehr, sehr fruchtbar machen wird. Und als Zeichen und Erinnerung dieser Verheißung ändert Gott sogar den Namen Abram. Wir haben ihn bisher Abram genannt, so war sein Name, aber ab jetzt soll er Abraham heißen. Denken wir zurück an das erste Mal, dass Gott mit ihm gesprochen hat. Gott sagte, ich werde deinen Namen groß machen, und jetzt als Illustration davon verlängert Gott Abrams Name. Es wird größer, es wird länger, mehr Buchstaben nötig. Aber das ist nicht nur so ein nettes Spiel, was Gott hier macht. Die Bedeutung seines Namens gewinnt auch an Gewicht. Abraham heißt in der Originalsprache erhabener Vater. Der Name, den er von seinem Vater bekommen hat. Das wirkte sein Leben lang bestimmt wie ein Witz. Ein erhabener Vater, der keine Kinder hat. Und nun soll er Abraham heißen. Abraham beinhaltet ein Wortspiel mit dem Begriff eine Menge, von dem wir gerade geredet haben, Vers 4 und 5. Also er wird von erhabener Vater zu Vater einer Menge Nationen. Und nun kein Witz mehr. Könnt ihr euch vorstellen, Abraham stellt sich vor, hallo, ich bin der Herr, Vater einer Menge Nationen. Wie heißen Sie? Das ist sein Name. Sag gleich über ihn alles aus. Geschwister, Gott macht keine halben Sache. Ja, wenn dann richtig, wenn schon, denn schon. Hat Abraham in den letzten Jahren sich damit abgefunden, dass die Verheißungen Gottes kleiner ausfallen, als er erwartet hatte? Kommt Gott und sagt Abraham, diese Dinge habe ich dir noch gar nicht erzählt, was ich für dich, Abraham, noch machen werde. Ich mache aus dir nicht nur ein Volk, sondern Völker. Deine Nachkommen werden nicht bedeutungslos sein, sondern mit Ehre und Würde bekleidet. Habt ihr gemerkt? Vers 6. Könige sollen von ihnen hervorgehen. Und diese Verheißungen sind nicht nur zeitlich, sondern für deine Samen nach dir. Das wird ständig wiederholt hier in Vers 7 und 8. Und auch zweimal sagt Gott, ewig, das wird ewig sein. Noch besser, Gott ist nicht distanziert, wenn er diese Dinge verspricht. Er ist nicht wie ein Wohltäter, der einfach nur einen Scheck unterschreibt und das verschickt. Oder eine großzügige Überweisung aus der Ferne macht, aber du siehst ihn nie. Oder wie ein Regent, dessen Hauptstadt ganz weit weg ist und der deine Stadt nie besucht und nie besuchen wird. sondern er bindet sich höchstpersönlich an denjenigen, mit denen er einen Bund macht. Schaut Vers 7 und 8 nochmal. Gott sagt, ich richte meinen Bund auf, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Später Vers 8, ich will ihr Gott sein. Wenn auch immer wir solche Begriffe des Eigentums, also meins, dein, sehen in der Schrift, ist etwas ganz Inniges, etwas ganz Intimes, etwas ganz Exklusives, Einmaliges gemeint. Denkt an Hohelied 6,3, einfach als Beispiel davon, wo eine Frau zu ihrem Liebhaber sagt, ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Gott bindet sich durch diesen Bund eng und persönlich mit Abraham. Er gibt Abraham nicht nur Segensgaben, sondern sich selbst. Er, Gott selbst, ganz persönlich, gibt sich Abraham hin. Ihr Lieben, genauso hingegeben ist Gott uns, wenn wir in Jesus Christus sind. Er ist nicht wie jemand, der dich höflich und förmlich die Hand ausstreckt und sagt, wie geht es Ihnen? Sondern er ist wie derjenige, der dir eine dicke Umarmung gibt und sagt, komm her, mein Lieber. So geht es mir, wenn Hans mich jeden Sonntag begrüßt. Er hält sich nicht zurück. Ist das nicht gigantisch, ihr Lieben? Wenn du Christ bist, ist der Herr, der Allmächtige, dein und du bist sein. Der Bund Gottes bindet. Was für ein Privileg. Du bist sein, er ist dein. Und deshalb sind seine Verheißungen so groß, so großzügig, so überfließend und ewig, weil er sich hingibt. Und er ist groß und großzügig und überfließend und ewig. So reich und frei, es kostet dir nichts. Zugleich kostet es dir alles. Dazu kommen wir in den nächsten Versen, Versen 9 bis 14. Der Bund verpflichtet, der Bund bindet, aber der Bund verpflichtet auch. Ja, Gott führt keine Einbahnstraße-Beziehung. Genauso wie er sich uns ganz hingibt, will er, dass wir uns ihm ganz hingeben. Er rief Abraham und seine Nachkommen dazu auf, diesen Bund zu wahren. Vers 9. Ja, wie Gott zu Abraham und seinen Nachkommen stehen wird, sollen Abraham und seine Nachkommen zu Gott stehen. Wie kommt das konkret zum Ausdruck? Schaut Verse 10 bis 13. Gott gibt ein Zeichen, und zwar die Beschneidung. Alles, was männlich ist, soll beschnitten werden. Warum dieses Zeichen? Ist Beschneidung nicht etwas gewaltsam, etwas heftig, vielleicht sogar grausam? Ja, dem einen oder anderen macht es stören. Wir lesen das aus der Perspektive von westlichen Menschen erst einmal im 21. Jahrhundert. Die damaligen Leser hätten das aber nicht so aufgefasst. Denn zum einen gibt es Hinweise darauf, dass die Beschneidung im alten Vorderorient zu bestimmten Anlässen standardmäßig praktiziert wurde. Die Praxis an sich war nicht neu oder kontrovers zu dieser Zeit. Ferner wurde Eigentum und Besitz in der damaligen Zeit und Welt durch solche körperlichen Zeichen zum Ausdruck gebracht, wie etwa bei Hausdienern und Sklaven. Das kennen wir vielleicht auch aus Bildern, also solche Ohrringe oder Tattoos oder was auch immer. Die Beschneidung ist demnach ein Symbol, dass sie in diesem Bund mit Gott stehen. Es ist wie ein Bekenntnis und Zeichen, eine Erinnerung, wem sie gehören. Sie gehören Gott und Gott gehört ihnen. Also dieser Aspekt war auch nicht neu oder kontrovers. Was hier neu ist, ist ein weiterer Aspekt, den die Beschneidung verdeutlichen soll. Und das ist eine neue Bedeutung von der Beschneidung. Die Beschneidung wird in Verbindung mit einem neuen Lebenswandel gebracht. Denk an die erste Aufforderung Gottes in diesem Kapitel im Vers 1, dass Abraham vor ihm wandeln soll und tadellos sein soll. Also es ist Ethik, es ist sein Leben, sein Lebenswandel. Und damit verbunden kommt zweimal die Aufforderung an Abraham in Vers 9 und dann an seine Nachkommen in Vers 10, dass sie den Bund halten sollen, bewahren, Bund bewahren. Ihr sollt den Bund bewahren. In anderen Worten, Gott treu bleiben sollen. Sie sollen Gott gefällig leben. Sie sollen Gott hingegeben leben. Später macht Mose im Gesetz und dann noch später der Prophet Jeremia klar, was die Beschneidung zum Ausdruck bringt. Das, was äußerlich passiert, symbolisiert irgendwas, was innerlich passieren soll. Die Beschneidung symbolisiert das Abtun von einem fleischenden, halbstarrigen und sündhaften Herz. Mose und Jeremia werden das Volk dazu aufrufen, später sich in diesem Sinne zu beschneiden. Ja, ihr seid in eurem Körper beschnitten, aber seid ihr in eurem Herzen beschnitten, sagen sie dem Volk. Ihr sollt euer sündiges Herz abtun. Also mit der Beschneidung ruft Gott Abraham und seine Nachkommen auf, in der Furcht, in der Hingabe, in der Liebe zu Gott zu leben. Er will, dass sie gemäß ihrer Berufung wandeln. Gott möchte, dass sein Volk entsprechend ihrem Status als sein Eigentum leben. Es muss dazu passen. Das ist, was die Beschneidung verbildlichen soll. Ein Kennzeichen einer neuen Identität, eines neues, Gott hingegebenen Lebens. Ihr Lieben, wenn wir in Beziehung mit Gott stehen, nimmt das uns ganz ein. Gott will uns ganz, nicht nur zum Teil. Er will, dass, wenn wir seinen Namen tragen, wir würdig dieses Namens auch leben. Das bedeutet, uns zu trennen von allem, was nicht zu Gott passt. Ja, abschneiden. Abschneiden ist für das Volk Gottes übrigens auch nicht optional, habt ihr das gesehen? Dieser Text enthält eine klare Warnung, Vers 14. Gott sagt Abraham, lasst euch beschneiden, sonst werdet ihr abgeschnitten. Solche Warnungen gibt es auch für uns im Neuen Bund. Hebräer 10 lehrt uns zum Beispiel, wer Jesus unterm Fuß durch mutwilliges Sündigen tritt, wer sich mit der Sünde abgefunden hat, wer in Sünde unbußfertig verharrt, darf nicht die Gnade Gottes erwarten, sondern Gottes schreckliches Gericht, heißt es da. Lass uns nicht leichtfertig mit Sünde umgehen, sondern sie abschneiden. Dazu verpflichtet uns Gott als sein Eigentum und Volk. Nun kann das sehr schmerzhaft sein. Das kann sich wie Gewalt gegen sich selbst anfühlen, wie eine Beschneidung. Das kommt ja zum Ausdruck. Es kostet uns manchmal teuer. Denn das sind nicht nur Dinge, die von sich aus klar böse sind. Das können auch Dinge sein, die uns weg von Gott und zur Sünde verleiten können. Ich kann mich an eine Beziehung erinnern, die in diese Kategorie fiel. Ich hatte den Eindruck, den sehr starken Eindruck, dass Gott mir damals sagte, ich muss diese Beziehung aufgeben, damit ich nicht in Sünde falle. Aber ich wollte es nicht. Es war in einer Zeit, in der ich mich sehr einsam fühlte, mit sehr wenigen Freunden. Es war am Anfang meiner Aufenthalte in Deutschland, vor 13 Jahren. Hatte nicht so viele Freunde und diese Person war gefühlt die einzige, die sich sehr für mich interessiert hat. Hat geschmerzt, diese Beziehung aufzugeben. Ich wollte das nicht. Ich fragte einen älteren, reifen Bruder im Glauben, was soll ich tun? Und er sagte mir, es war ein bisschen hart, aber er sagte mir mit meinem Wort, abschneiden. Es hat wehgetan, aber er hatte recht. Und rückblickend tat es mir unendlich gut. Gott ruft uns als seine geliebten Kinder auf, uns von Sünde zu trennen und ihm hingegeben zu leben. Bruder, Schwester, was gibt es in deinem Leben, das nicht zu Gott und zu einem Leben als sein Eigentum passt? Was will Gott, dass du aufgibst? Was sollst du in deinem Leben abschneiden? Fühlst du dich nun verunsichert, weil du dich von der Sünde eigentlich abwenden willst, aber du fühlst dich schwach und mutlos? Musst du jetzt um deine Seele bangen? Sei ermutigt, wenn du deine Sünde hinter dir sehen willst. Denn als Christ darfst du wissen, dass die entscheidende Beschneidung durch Jesus Christus schon vollzogen worden ist. Hört, was Kolosser 2 sagt, 2,11. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes für Sünden in der Beschneidung von Jesus Christus. Wenn du Christ bist, wenn du die Sünde hinter dir lassen willst, darfst du wissen, dass Jesus Christus durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und seine siegreiche Auferstehung von den Toten dafür gesorgt hat, dass wir, die in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand unseres Fleisches tot waren, lebendig und zu neuen Menschen mit beschnittenen Herzen gemacht wurden. Jesus entmachtete die Sünde für uns, sodass sie uns nicht mehr verdammen kann und uns auch nicht mehr versklaven kann. Sondern wir können sie nun in uns töten. Gott hat alles für uns schon gemacht, sodass das möglich ist. Wir wenden das nur an. Stellt euch einen Starspieler im Fußballspiel vor. Er nimmt den Ball von seiner eigenen Hälfte, dribbelt an alle Gegner vorbei, lässt sogar den Torwart links liegen, nimmt den Ball bis zur Torlinie und dann ruft zum nächsten Mitspieler in seinem Team und sagt, hier, lass uns gemeinsam das Ding reintun. Jesus ist dieser Starspieler, der alles gemacht hat. Und wir sind diese Spieler am Ende, die das mit ihm über die Linie bringen. Geschwister, Gott ruft uns niemals zu etwas auf, was Jesus nicht bereits durchgemacht hat. Und Gott verlangt von uns nichts, wofür Jesus uns nicht schon den Weg ermöglicht hat. Was Gott von uns fordert, vollbrachte er in Jesus und vollendet er in uns durch Jesus. Solange wir Jesus haben und an Jesus festhalten, halten wir an diesem Bund fest. Ja, die Beschneidung damals zu haben, war Zeichen, dass man im Bund mit Gott stand. Jesus zu haben, heißt, dass wir im Bund mit Gott stehen. Dass wir die innere Beschneidung haben. Sei ermutigt. Und dabei ist das Entscheidende immer, was Gott tut. Dazu kommen wir in den nächsten Versen, Verse 15 bis 21. Der Bund ist Wunderwerk, oder anders könnte man auch sagen, der Bund ist Gottes Werk. Ja, Gott lenkt an dieser Stelle Abrahams Blick auf seine Frau Sarai. In Vers 15, auch sie soll einen neuen Namen bekommen. Von Sarai wird zum Sarah. Nun, beide Namen, Sarai und Sarah, bedeuten Fürstin. Aber Sarah scheint eine Steigerung oder Intensivierung zum Ausdruck zu bringen. Denn auch sie, schaut Vers 16, soll die Mutter von Nationen werden. Und Könige von Nationen sollen aus ihr hervorgehen. Weil sie auch so ein Also Sarai als Witzfigur, weil niemand kam aus ihr. Und Fürstin, jetzt wird's Realität. Ferner betont Gott zweimal, dass er sie segnen wird, Vers 16. Wenn etwas zweimal wiederholt wird, ist es wie damals fett markieren. Bisher war der Segen immer in Bezug auf Abraham. Gott macht hier nun deutlich, dass dieser Segen ganz spezifisch über Sarah gehen wird. Warum ist das bedeutsam? Die Reaktion von Abraham zeigt uns im nächsten Vers, warum? In Vers 17. Abraham fühlt sich nicht mehr so jung. Immerhin, 100 Jahre alt. Hat er noch was in sich, um erneut Vater zu werden? Er dachte bestimmt, ich bin über die Linie, Ismael ist schon geboren. Nun, trotzdem ist es biologisch möglich. Was biologisch aber nicht möglich ist, ist, dass Sarah zum Kanal dieses Segens wird. Sie ist 90 Jahre alt. Die Menschen damals waren nicht dumm. Mit 90 Jahren hatten die Frauen auch damals die Wechseljahre längst hinter sich. Abraham weiß das, deshalb klingt das für ihn wie ein Witz. Er lacht. Und wisst ihr, wie man er lacht auf Hebräisch sagt? Isaac. Gott dreht das Lachen von Abraham um. Der Name des Sohnes von Sarah soll Erlacht sein. Vers 19. Hallo, ich heiße Erlacht. Wie heißt du? Warum heißt du Erlacht? Ja, weil mein Vater und meine Mutter auch später dachten, Gott kann das nicht. Aber dann haben sie gesehen, Gott kann das. Und sie lachten drüber. Deswegen heiße ich Erlacht. Es schien, dass Abraham erwartet hat, dass Ismael der Sohn der Verheißung und der Träger des Segens sein wird. In Vers 18, und zur Erinnerung, Ismael kam zur Welt, also das haben wir letzte Woche gehört, weil Abraham und Sarah der Meinung waren, dass Gott in der Erfüllung seiner Verheißung Hilfe braucht. Deshalb hatten sie diese tolle Idee, Abraham soll mit einer Magd von Sarah schlafen und einen Sohn zur Welt bringen. So kam Ismael in die Welt. Nun, Ismael ist Gott nicht egal. Er wird diesen Sohn auch reichlich segnen. Vers 20. Aber er wird nicht der Erbe des Bundes sein, sondern dieser wird Abrahams Sohn durch die unfruchtbare Sarah sein. Und Gott betont das nochmal zweimal. Es wird durch Sarah sein. Es wird Sarahs Sohn sein. Vers 19 und Vers 21. Hier macht Gott Abraham etwas deutlich. Dieser Bund ist Gottes Werk, Abraham. Dieser Bund ist mein Werk. Dieser Bund ist nicht Menschenwerk. Ich brauche deine Hilfe nicht, danke. Es ist keine Zusammenarbeit zwischen Gott und Abraham. Es ist Alleinarbeit. Gott allein wird das tun. Abrahams Beitrag ist nicht nötig. Und so vollbringt er seinen Plan durch ein Wunder, ohne menschliches Zutun, durch eine unfruchtbare Frau, die eigentlich ihre Wechseljahre längst hinter sich hat. Hier wird für Abraham irgendwas Wichtiges. Gottes Aufruf an Abraham im Abschnitt davor, den Bund zu halten, soll Abraham nicht falsch auffassen, als würde der Bund irgendwie von ihm abhängen. Nein, Gott zeigt, dieser Bund bleibt einseitig. Es ist durch ein Wunderkind vollbringe ich meinen Plan. Und nun, das darf uns auch ermutigen, liebe Geschwister. Gott vollbringt seinen Plan auch in Bezug auf uns ohne unsere Hilfe. Durch ein Wunderkind, nun das nicht durch eine unfruchtbare alte Frau, sondern ein junges, jungfräuliches Mädchen, erfüllte er seine Verheißung, dass Segen auf die ganze Erde kommen soll. Ja, durch Jesus Christus allein vollbrachte Gott seinen Plan des Heils für die ganze Welt. Er tat alles. Freund, wenn du heute hier sitzt und schon immer gedacht hast, dass du durch deine eigene Anstrengung Gott und seinen Segen erreichen kannst, lass diese Stelle deine Gedanken korrigieren. Das schaffen wir niemals. Und das müssen wir auch nicht. Denn unser Heil ist allein Gottes Werk. Er braucht keine Hilfe, keinen Beitrag von uns. Er will nur, dass wir dem glauben und den annehmen, den er für dieses Heil gesandt hat. Jesus Christus. Jesus allein ist der Erbe des neuen Bundes, der Träger des Segens. Nimmst du ihn an, so wirst du bei Gott angenommen und zu einem Empfänger von Gottes Segen. Nun, wie reagieren nun Menschen, wie Gottes Wort glauben und annehmen? Sie wenden es an. Dazu kommen wir zu den letzten Versen, Verse 22 bis 27. Der Bund wird angewandt. Das sehen wir in unterschiedlicher Hinsichten. Also Gott hört auf zu reden, Vers 22, und Abraham gehorcht sofort. Es heißt in Vers 26, am selben Tag tut er das alles, was hier beschrieben wird. Der Bund wird sofort angewandt. Vertrauen wir Gott so, dass wir ihm konsequent und sofort gehorchen, wenn er spricht? Oder lassen wir uns Bedenkzeit? Abraham lässt sich keine Bedenkzeit, weil ihm der Bund mit Gott so wichtig geworden ist. Er ist so wichtig, dass er bereit ist, alle Verpflichtungen, inklusive dieser sehr unangenehmen Verpflichtung, Beschneidung, in Kauf zu nehmen. Denn wir lesen einfach so, oh ja, der muss sich beschneiden. Big deal. Aber Beschneidung macht keinen Spaß. Ja, für solche, die 8 Tage alt sind, darüber hinaus, also in der Zukunft, für 8-tägige Kind, das ist jetzt okay, nicht schön anzugucken, aber das wird keine bleibende Schaden haben. Die Kinder werden auch nicht daran erinnern. Aber ganz anders trifft es Erwachsene. Und Abraham ist wie alt? Auch sein Sohn, schon 13 Jahre alt? Man wird als Erwachsener nicht einfach so nach Lust und Laune beschnitten. Vor ein paar Jahren ließ ein Kumpel von mir aus medizinischen Gründen beschneiden. Eine ganze Woche habe ich ihn nicht gesehen. Er musste lahmlegen. In anderen Worten ist es Ausdruck davon, dass Abraham so schnell reagiert, das ist ein Ausdruck davon, dass Abraham es wirklich ernst meint. Und was treibt Abraham? Was macht ihn so konsequent? Der Bund mit Gott ist ihm es wert. Was Gott für ihn und sein ganzes Haus bereithält, ist so schön, dass er alle Verpflichtungen willig in Kauf nimmt. Er will sich Gottes Segen in keinem Fall entgehen lassen. Geschwister, denken wir so über Gott und seine Verheißungen? Sind sie uns so wert geworden, dass wir Gott willig folgen? Oder worauf warten wir? Oder was hält uns davor zurück, uns Gott ganz hinzugeben? Sind seine Verheißungen doch nicht so gut? Der Bund wird sofort angewandt. Der Bund wird ferner auch generationsübergreifend angewandt. Wie Gott befohlen hat, lässt Abraham nicht nur sich selbst, sondern auch Ismael gleich beschneiden. Auch wenn Ismael nicht eigentlich der Träger des Segens ist, trotzdem, er lässt ihn beschneiden. Denn Gott will, dass Abraham auch seine leiblichen Kinder in seinem Bund und Segen teilhaben lässt. Das wird explizit in dieser ganzen Stelle, es wird oft betont, wie oft lesen wir die Worte, du und deine Samen nach dir, du und deine Samen nach dir, du und deine Samen nach dir, du und deine Samen nach dir. Es zeigt uns, wie wichtig es ist, den Glauben an unsere Kinder weiterzugeben. Hat hoher Stellenwert in der Bibel. Und Gott will, dass unsere Kinder von seinem Segen profitieren. Wir können selbstverständlich nicht für unsere Kinder glauben, können sie auch das nicht aufzwingen, aber das soll auf jeden Fall Priorität sein, dass wir das vorleben, dass wir das weitergeben, dass wir den Rahmen schaffen, sodass sie mit hineingenommen werden und den Segen des Bundes schmecken dürfen. Das dürfen Eltern und Großeltern tun, indem sie das Evangelium, indem sie Gnade, aufopferungsvolle Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung, Freude, alles um Jesu Willen zu Hause vorleben, offen erzählen davon, sagen, woher das kommt, warum sie so sind, warum sie so handeln. Das ist lebendige Predigt an die Kinder. Das ist das Wertvollste, was Eltern, was Großeltern ihren Kindern weitergeben können. Und liebe Gemeinde, wir sind hier auch aufgefordert, unsere Eltern, also die Eltern unter uns, zu unterstützen in diesem Auftrag. Indem wir für sie beten, indem wir ihnen zur Seite stehen, wenn sie Hilfe benötigen, Denn wir sind als Kinder Gottes in diesem Bund gemeinsam. Ja, wir sind eine Bundesfamilie, deshalb teilen wir auch diese Verantwortung. Ich habe einen Kumpel, als er Vater geworden ist, hat er gleich gesagt, Jonathan, du bist sein Onkel. Damit wollte er klar machen, ich habe auch eine Verantwortung. Der Bund wird nicht nur generationsübergreifend angewandt, der Bund wird auch grenzübergreifend angewandt. Auf Gottes Befehl hin lässt Abraham nicht nur sich selbst und Ismael beschneiden, sondern auch sein ganzes Haus. Jedes männliche Mitglied seines Hauses empfängt dieses Zeichen des Bundes, auch wenn er es erst einmal mit ihnen nichts zu tun hat. Ja, Vers 23 bis 27, das sehen wir. Ja, vom Größten bis zum Kleinsten, vom bedeutendsten Sohn bis hin zum unbedeutendsten Hausknecht. Und nicht nur das, sondern es werden auch andere Völker vertreten. Habt ihr das gesehen? Vers 27 wird angemerkt, dass auch Fremdlinge in seinem Haus beschnitten werden sollen. Grenzübergreifend. Denn Gottes Plan zum Segen wird im Fortlauf der Geschichte nicht nur Abraham und seine Familie betreffen, sondern alle Menschen. Und das ist ein kleiner Hinweis darauf. Es war von Anfang an schon Gottes Plan. Ja? Bei der ersten Erscheinung hat er Abraham schon gesagt, dass er, also Gott, durch Abraham alle Völker der Erde segnen wird. Gottes Plan, Gottes Bund, Gottes Segen ist grenzübergreifend. Deshalb das Zeichen an alle in seinem Haus. Niemand ist zu bedeutend oder zu unbedeutend. Niemand ist zu groß oder zu klein. Niemand ist zu alt oder zu jung. Niemand ist zu reich oder zu arm. Niemand ist zu vertraut oder zu fremd. Gott lädt uns alle ein. Lass uns auch solche offene, einladende Menschen sein in Bezug auf die Menschen um uns herum. Geschwister, ich komme zum Schluss. Vorgestern gab es einen Artikel im Weltjournal. Es hieß, vergeblich zu lieben ist wie zum Tode verurteilt. Es ging um den Schmerz von unerwiderter Liebe. Vielleicht manche von uns kennen das. Keiner von uns will das. Wir wünschen uns Beziehungen mit Menschen, denen wir genauso viel bedeuten, wie sie uns. Dagegen kennen vielleicht viele hier, wie traurig es ist, wenn man so viel in jemanden investiert und investiert hat, sich so viel hingegeben hat und da kommt nichts zurück. Gott will keine Einbahnbeziehung mit seinem Volk. Gott ruft uns zu einem lebendigen Zweibahnbeziehung, in der wir uns gegenseitig unsere Liebe und Hingabe zeigen. Ja, so sollen wir die Verpflichtungen verstehen. Nicht im Sinne einer Beziehung auf Probe. Schon gar nicht eine Beziehung, in der wir uns immer neu beweisen müssen, uns immer neu würdig machen müssen. Die Verpflichtungen, zu denen Gott uns ruft, sind vielmehr ein Ausdruck davon, dass wir uns Gott genauso verpflichtet und hingegeben sind, wie er sich uns verpflichtet und hingegeben ist. Wie sehr hat sich Gott uns verpflichtet und uns hingegeben? Er gab sich völlig hin. Er verband sich mit uns durch einen ewigen Bund. Er gab Jesus Christus sein absolut Bestes für unser Heil. Und als Garant seines Bundes und alle seine Verheißungen. Er gab seinen Heiligen Geist als eine Anzahlung auf unsere endgültige Errettung. Er gab sich völlig hin. Er setzt alles ein, damit wir die Ewigkeit in seiner seligen Gegenwart verbringen werden. Gibt es etwas, was Gott noch mehr machen könnte, um seine Liebe und Hingabe zu beweisen. So sehr hat er uns geliebt. So viel hat er für uns getan. So sehr ist er uns verpflichtet. Wie wollen wir ihm unsere Liebe und Hingabe zeigen. Ich bete.